SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Jonathan Adem. Schönen guten Morgen. Man kann es eigentlich kaum in Worte fassen, wie zäh diese Debatte um den Leopard-Panzer ist. Liefert Deutschland oder liefert Deutschland nicht? Es scheint einzig und allein an der Entscheidung des Bundeskanzlers zu hängen, ob und wann die Kampfpanzer in die Ukraine geschickt werden. Und so langsam wird das nicht nur der Opposition zu bunt. Auch innerhalb der Bundesregierung regt sich Unmut. Bitte Sönnigsen.
Die Entscheidung, ob Leopard-Kampfpanzer in die Ukraine geliefert werden sollen, ist weiter offen. Auch innerhalb der Ampelkoalition wächst der Unmut. Grünen-Chef Omid Nuripur fordert schnelle Entscheidung. Das gilt auch für die Frage, ob andere europäische Länder Leopard-Panzer an die Ukraine liefern dürfen. Als Herstellerland des Leopard muss Deutschland jede Lieferung freigeben. Nuripur sagte in der ARD, wenn es von Staaten in der EU eine Bitte um Liefererlaubnis gibt, dann verdienen sie eine schnelle Antwort. Polen hat angekündigt, notfalls auch ohne Zustimmung aus Deutschland Leopard-Panzer an die Ukraine liefern zu wollen. CDU-Chef Friedrich Merz versteht die Haltung des Kanzlers nicht. Merz forderte Scholz auf, sein Zögern bei der Lieferung von Leopard-Panzern zu erklären. In der ARD sagte Merz, auch wenn man bereit wäre, Verständnis für seine Haltung zu haben, er müsste sie wenigstens gut erklären.
Eigentlich muss ja jeder Export von Leopard-Kampfpanzern von Deutschland als Herstellerland genehmigt werden. Am Wochenende gab es aber die Ankündigung Polens, im Notfall auch ohne die Zustimmung Leopard-Panzer an die Ukraine zu liefern. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock sagte gestern dazu, dass es zwar noch keine Anfrage gegeben habe, Deutschland so einer Lieferung aber grundsätzlich nicht im Weg stehen würde. Und wenn man solche Aussagen hört, dann versteht man eigentlich noch viel weniger, warum der Kanzler so zögerlich ist mit seiner Entscheidung. Bundesverteidigungsminister Pistorius hat das gestern bei Anne Will so erklärt.
Es hält ihn nichts grundsätzlich davon ab. Es geht darum, das abgestimmt zu machen. Ich wiederhole mich. Und es geht hier nicht nur um die Abstimmung innerhalb Europas. Und die Briten haben hier eine eigenständige Entscheidung getroffen. Das macht aber daraus noch keinen Alleingang mehrerer. Oder das führt nicht dazu, dass Deutschland ebenfalls alleine gehen müsste. Und es geht ja vor allen Dingen um die Abstimmung mit dem transatlantischen Partner, den USA. Und die Gespräche sind gelaufen. Und jetzt wird man gucken, welche Entscheidung dabei rauskommt. Am Ende können wir uns drehen und wenden, wie wir wollen. Die Entscheidung ist keine, die man mal ebenso en passant trifft. Es geht um eine schwere Panzerwaffe, die eben auch für Offensivzwecke genutzt werden kann und muss. Und da muss man sehr sorgfältig abwägen, wann man die in dieses Geschehen mit einbringt. Und ich finde es richtig, auch in deutschen und europäischen Interessen, dass man das behutsam und abgewogen tut und nicht übereilt oder leichtfertig.
Verteidigungsminister Boris Pistorius war das. Schauen wir in die Ukraine. Dort gab es am Wochenende Korruptionsvorwürfe. Es geht um Bestechungsgelder auf höchster Ebene und um Nahrungsmittel für die ukrainische Armee. Mittlerweile hat sich auch der ukrainische Präsident Zelensky geäußert, berichtet Rebecca Barth aus Kiew.
Die Gesellschaft wird alle Informationen bekommen und der Staat wird die notwendigen Schritte ergreifen, so Zelensky in seiner allabendlichen Videobotschaft am Sonntag. Korruption war lange eines der größten Probleme des ukrainischen Staates. Doch seit Beginn des russischen Angriffskrieges sind selbst die Antikorruptionsaktivisten mit ihrer Kritik verhältnismäßig zurückhaltend geworden. Umso bemerkenswerter die zwei Vorwürfe, die an diesem Wochenende an die Öffentlichkeit gelangt sind. Laut Angaben des Nationalen Antikorruptionsbüros wurde der stellvertretende Minister für Infrastruktur bei der Annahme von Bestechungsgeldern in Höhe von $400.000 verhaftet. Wenig später wurde er aus seinem Amt entlassen. Er soll Vertragsunterzeichnungen erleichtert haben. So sollen unter anderem Generatoren zu überhöhten Preisen eingekauft worden sein. Doch auch Zelenskys Verteidigungsminister steht im Fokus. Nach Recherchen von Journalisten soll das Ministerium Lebensmittel für die Truppe zu überhöhten Preisen eingekauft haben. Das Verteidigungsministerium weist die Darstellungen zurück.
Der Mann, der im kalifornischen Monterey Park 10 Menschen erschossen und weitere verletzt hat, ist tot. Das hat die Polizei bestätigt. Es sei ein Einzeltäter gewesen. Aus Kalifornien berichtet Nils Dams.
Der 72-jährige Mann asiatischer Herkunft habe sich in einem Lieferwagen auf einem Parkplatz in der Stadt Torrance im Süden von Los Angeles erschossen. Zuvor hat ihn die Polizei stundenlang verfolgt. Am Samstagabend hatte er in einem Tanzlokal in Monterey Park 10 Menschen erschossen und 10 weitere zum Teil schwer verletzt. Die Schüsse fielen am Rande der Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahr. Monterey Park hat eine sehr große asiatische Gemeinschaft. Bei einer Pressekonferenz sagte der Sheriff von Los Angeles, dass der Täter danach in das wenige Kilometer entfernte Alhambra gefahren sei. Auch da habe er ein Tanzlokal betreten. Anwesende hätten ihn aber attackiert, ihm seine Waffe abgenommen. Trotzdem konnte der Mann auch hier fliehen. Danach ist er in die Stadt Torrance gefahren. Spezialeinheiten haben ihn dort auf einem Parkplatz eines Einkaufszentrums gestoppt. Da habe sich der Mann selbst getötet. Über die Hintergründe konnte die Polizei noch nichts sagen.
Wir bleiben noch kurz in den USA und schauen auf die Geheimdokumente, die in Präsident Bidens Haus gefunden wurden. Ermittler des US-Justizministeriums haben knapp 13 Stunden lang Bidens Haus durchsucht. Sichergestellt wurden unter anderem 6 Dokumente, die als geheim eingestuft waren. Nina Barth.
Der erneute Fund von geheimen Dokumenten im Haus von US-Präsident Biden aus seiner Zeit als Vizepräsident und Senator ist ein gefundenes Fressen für die Republikaner. Aber auch von Seiten der Demokraten gibt es Kritik. Total unverantwortlich, sagte der Senator aus West Virginia Manchin auf CNN. Und der ebenfalls demokratische Senator Durbin aus Illinois, ranghöchster Demokrat im Justizausschuss des Senats, machte keinen Hehl daraus, dass Biden aus seiner Sicht an Ansehen verliere. Zugleich bemühte sich Durbin, den Unterschied zu den Durchsuchungen bei Ex-Präsident Trump und dessen Umgang mit Geheimdokumenten in den Vordergrund zu stellen. Joe Biden habe von Anfang an volle Kooperation mit den Ermittlern gezeigt, ganz anders als Trump. Der reagierte auf seiner Online-Plattform Truth Social mit Schadenfreude. Sie haben sich dieses Dokumentenchaos selbst eingebrockt, indem sie sich so sehr auf mich eingeschossen haben. Dabei habe ich nichts Falsches getan, schrieb Trump. Die republikanische Abgeordnete Mace aus South Carolina deutete an, dass Bidens Fall sogar schwerwiegender sei als der von Trump. Auf NBC sagte Mace, der Unterschied sei, dass die bei Biden gefundenen Dokumente über Jahre verschwunden gewesen seien.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute Morgen gibt es hier und da noch letzte Schneeschauer oder Schneegriesel. Im Laufe des Tages wird es aber fast überall wieder trocken und es lockert auch gebietsweise auf. Ganz im Norden von Rheinland-Pfalz und noch am Oberrhein kann es ab und zu mal die Sonne rauskommen. Die Höchstwerte liegen heute bei -3 Grad im Schwarzwald und bis +5 Grad in der Vorderpfalz.
SWR aktuell Service.
Monatelang gingen die Strom- und Gaspreise ausschließlich nach oben. Energie zu verbrauchen war in Deutschland richtig teuer. Schuld daran war natürlich die Lage in der Ukraine und der Krieg, aber auch die Inflation. Aber jetzt scheint es wieder in die andere Richtung zu gehen. Wer danach sucht, findet inzwischen auch wieder den einen oder anderen billigeren Tarif. Lohnt sich da ein schneller Umstieg? Darüber habe ich mit Lundquist Neubauer gesprochen. Er ist Strom- und Gasexperte beim Vergleichsportal Verivox. Sie haben ja den Blick auf den gesamten Markt sozusagen. Wenn wir zunächst bei den Stromanbietern bleiben, kann man dort schon von einer richtigen Kehrtwende sprechen? Oder bleibt es derzeit noch bei einzelnen Anbietern, die wieder günstigere Tarife anbieten?
Ja, das kann man tatsächlich als Kehrtwende bezeichnen. Wir hatten Anfang Oktober, also zum Höhepunkt der Energiekrise, Neukundentarife, die kosteten 70 Cent die Kilowattstunde. Und aktuell liegen wir bei 38 Cent, also ein spürbarer Rückgang, der sogar ja unterhalb der Preisgrenze liegt von 40 Cent, die Bundesregierung als Preisdeckel festgelegt hat.
Auf dem Gasmarkt, gibt es da eine ähnliche Entwicklung oder ist der Gasmarkt da noch stabiler hoch?
Nee, da ist es tatsächlich ähnlich. Da hatten wir sogar Anfang September 40 Cent die Kilowattstunde. Das kennt man sonst nur von Strompreisen. Aktuell liegen die bei 12 Cent. Also auch dort ein spürbarer Rückgang. Das heißt, Verbraucher finden wieder günstige Tarife, wenn sie danach suchen.
Können Sie sich erklären, warum das so ist?
Ja, tatsächlich geben die Neukundenanbieter die Preise, die ja gerade sinken an den Börsen, geben die viel schneller weiter als Bestands- und Grundversorgungsanbieter. Also die reagieren schneller auf den Markt und auf die günstigen Preise dort.
Das heißt, ist es jetzt auch wieder schlauer, aus der Grundversorgung rauszugehen zu einem anderen Anbieter, der das eben, wie Sie gerade sagen, schneller weitergeben kann?
Ja, tatsächlich. Also zum Höhepunkt der Energiekrise hatten wir das ja tatsächlich auch empfohlen, ruhig beim Grundversorger überwintern. Die hatten damals noch günstige Preise, weil sie langfristig eingekauft haben. Jetzt dreht sich der Markt wieder und insofern macht es total Sinn, jetzt zu schauen, wie ist der aktuelle Preis bei meinem Grundversorger und gibt es günstigere Tarife.
Sollte ich denn dann jetzt sofort wechseln oder vielleicht doch lieber noch ein bisschen abwarten und darauf hoffen, dass die Entwicklung noch ein bisschen weitergeht, dass es noch billiger wird?
Es ist tatsächlich so ein kleines Pokerspiel, ist es. Also die Neukundenpreise sinken gerade auch noch tendenziell. Ich würde aber nicht zu lange warten. Also einerseits hat man ja auch Vertragskonditionen, Kündigungsfristen und so ein Wechsel dauert auch 2 bis 3 Wochen. Insofern würde ich nicht zu lange warten und man weiß natürlich nicht, ob es jetzt so weitergeht. Wenn sich geopolitisch irgendwas ändert oder wenn jetzt doch nochmal ein sehr kalter, strenger Winter kommt, dann können die Neukundenpreise natürlich auch wieder steigen. Insofern würde ich jetzt nicht allzu lange warten.
Die Vertragsbedingungen, die Sie ja auch gerade schon angesprochen haben, sind ja im Vergleich oft extrem unterschiedlich. Da geht es zum Beispiel auch um die Mindestlaufzeit des Vertrages, aber auch um die Preisbindung des Anbieters. Worauf sollte ich besonders achten, wenn ich wechseln will?
Ja, ideal ist natürlich eine lange Preisgarantie und eine kurze Laufzeit. Also es gibt sogar Tarife, die eine 12 Monate Preisgarantie haben, aber monatlich kündbar sind. Das ist natürlich ideal. Da habe ich eine Absicherung, aber kann jederzeit reagieren. Grundsätzlich gilt, die Preisgarantie sollte immer so lange sein wie die Dauer der Laufzeit.
Das sagt Lundquist Neubauer vom Vergleichsportal Verivox.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Sozialdemokratische Antworten auf eine Welt im Umbruch. So heißt das Papier, das die künftige außenpolitische Leitlinie der SPD darlegen soll. Heute Mittag will SPD-Chef Klingbeil es vorstellen. Berlin-Korrespondent Georg Schwarte konnte vorab schon reinschauen.
Das Papier, das dem ARD-Hauptstadtstudio exklusiv vorliegt, ist auch, aber eben nicht nur eine Antwort der Sozialdemokratie auf die Zeitenwende. 21 Seiten lang. Dabei geht es von A wie Ausstattung der Bundeswehr bis Z wie der erwähnten Zeitenwende. Kernpunkte: Deutschland muss Führungsmacht werden und es ist Zeit, so heißt es in der neuen SPD-Strategie, dass wir mehr Verantwortung übernehmen und Führung zeigen. Heißt konkret übrigens auch, militärische Gewalt als Mittel für eine Friedenspolitik einzusetzen. Heißt auch, eine neue Normalität im Umgang mit der Bundeswehr inklusive besserer Ausstattung. Die eigene Stärke, so schreiben die Mitglieder der parteieigenen Kommission für internationale Politik, die haben das nämlich seit 2021 erarbeitet, sei Grundvoraussetzung für Frieden und regelbasierte Ordnung.
In Brüssel kommen am Vormittag wieder die Außenministerinnen und Minister der EU zusammen. Und auch heute wird es wieder um die beiden großen Themen Ukraine-Krieg und Iran-Sanktionen gehen. In Sachen Ukraine soll ein 500-Millionen-Euro-Paket an Militärhilfen beschlossen werden. Außerdem sollen weitere Personen und Organisationen des iranischen Regimes mit Sanktionen belegt werden. Der frühere Hells Angels-Boss Frank Hanebut muss sich vor einem Gericht in Madrid verantworten. Unter anderem wirft die spanische Staatsanwaltschaft dem Deutschen vor, auf Mallorca Drogenhandel und Zuhälterei betrieben zu haben. Dafür könnte es am Ende 13 Jahre Haft geben. Hanebut bestreitet die Vorwürfe. Der Untersuchungsausschuss des Baden-Württembergischen Landtags zur Affäre um den suspendierten Inspekteur der Polizei kommt heute zu seiner ersten Sitzung in diesem Jahr zusammen. Als Zeugen sind ehemalige Spitzenbeamte des Innenministeriums geladen. Einzelheiten von SWR-Landespolitik-Korrespondent Knut Bauer.
Im Mittelpunkt der Befragungen dürfte die Beförderungspraxis in der Polizeiführung stehen. Der ehemalige Personalleiter im Innenministerium hatte in der letzten Ausschusssitzung vor Weihnachten gesagt, die Besetzung des Inspekteurs der Polizei sei auf ausdrücklichen Wunsch von Innenminister Strobel erfolgt. Er habe das Ziel ausgegeben, diesen Kandidaten für den Posten vorzusehen. Wegen des Verdachts der sexuellen Nötigung ist der Inspekteur der Polizei seit gut einem Jahr vom Dienst suspendiert. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen ihn erhoben. Der ranghöchste Polizeibeamte des Landes bestreitet die Vorwürfe.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Und dann geht heute auch die Internationale Grüne Woche in Berlin weiter. Da gibt es natürlich Pflichttermine, die der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Cem Özdemir, nicht verpassen darf. Denn heute geht es um eines der wichtigsten deutschen Kulturgüter, das Brot. SWR-Hauptstadtkorrespondent Jim Bobnikschas zieht trotzdem ein bisschen die Augenbraue hoch.
Beißen Sie daheim gerade vielleicht in ein knackiges Brötchen? Oder auf dem Weg zur Arbeit in eine etwas zähe Scheibe Graubrot, die Sie noch im Brotkasten gefunden haben? Vielleicht ist es damit bald ganz vorbei, denn die hohen Energiekosten, die bedrohen unsere Bäckerbetriebe in ihrer Existenz. Darauf will heute auf der Grünen Woche auch der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks hinweisen. Nur leider hat er dafür die, Achtung, Alarmstufe Brot ausgerufen. Kein Scherz. Das weckt bei mir leider kein Mitleid, sondern eher den Drang nach weiteren schlechten Wortwitzen. Zum Beispiel, wir sitzen doch alle in einem Brot. Oder, auch schön, Brotschafter sein. Das passt auch zu Cem Özdemir, der 2017 tatsächlich schon einmal Botschafter des deutschen Brotes war. Und der als Minister für Landwirtschaft und Ernährung bisher auch nicht so viel, Achtung, gebacken bekommen hat. Tja, dafür schneidet er heute auf der Grünen Woche aber das Brot des Jahres an. Letztes Jahr war das übrigens das Holzofenbrot. Nur, falls Sie das vergessen haben sollten.
SWR aktuell Infodate.
Auch für Ihren Sprachassistenten.
Morgens, mittags und abends.